Wir machen dann weiter bi'idhnillahi ta'ala mit dem Kapitel, das wir auch letztes Mal schon angekündigt hatten am letzten Montag. Und zwar geht es um das Fasten auf der Reise und was damit zusammenhängt. Es geht um das 15. Unterkapitel. Der Autor sagte, rahimahullah ta'ala, auf Arabisch, Babu jawazi s-sawmi wal-fitri fi shahri ramadana lil-musafiri fi ghayri ma'asiyah. إذا كان سفره مرحلتين فأكثر. Ich habe euch gesagt, die Überschriften im Arabischen sind meist ein bisschen länger, als wir es im Deutschen gewohnt sind. Deswegen, auf Arabisch heißt es, das Kapitel geht um Folgendes. Die Erlaubnis, sowohl zu fasten, als auch nicht zu fasten, während des Monats Ramadan, sofern man sich auf einer erlaubten Reise befindet und diese Reise mindestens 2 Etappen lang ist. Schauen wir uns dazu erstmal den ersten Hadith an, denn da gibt es verschiedene rechtliche Bestimmungen, die man analysieren muss. Der erste Hadith an Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma, an Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kharaja ila Makkah fi Ramadan fasam hatta balag al-kadid aftar. فأفطر الناس. عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما berichtet, dass der Gesandte Allahs صلى الله عليه وسلم im Ramadan nach Mekka loszog. Er fastete, bis er zur Stelle Kadid ankam. Dann brach er sein Fasten und auch die Leute brachen ihr Fasten. In diesem Hadith von Abdullah ibn Abbas erfahren wir grundsätzlich, wenn wir es pauschal sagen dürfen, die Erlaubnis des Reisenden, sein Fasten zu brechen. Der Prophet a.s. war, natürlich ist das ein medinensischer Hadith, und der Prophet a.s. machte sich auf den Weg nach Mekka. Und der Weg zwischen Medina und Mekka damals war ungefähr eine Reise von 10 Tagen. Und unter Übereinkunft der Gelehrten ist das eine Reiseentfernung. Das heißt, jeder würde sagen, das ist eine Entfernung, die man im Arabischen als Safar und als im Deutschen als Reise bezeichnen würde. Da der Prophet a.s. erst bei Kadid, einer Ortschaft in der Nähe von Mekka, ich glaube damals, wenn ich nicht falsch entsinne, 2 oder 3 Tage entfernt noch von Mekka. Das heißt also, die größte Strecke hat er sallallahu alaihi wasallam im Fasten verbracht. Und daraus entnehmen wir zum Ersten, dass man auf der Reise auch fasten darf. Und wir werden sehen, aufgrund dieses Hadithes und aufgrund anderer Hadithe, ist es sogar grundsätzlich besser zu fasten. Denn wenn man fastet, erstens einmal, man erfüllt die Pflicht Allah subhanahu wa ta'ala, denn entweder man fastet jetzt oder man fastet später nach. Aber auf diese Art und Weise erfüllt man die Pflicht Allah subhanahu wa ta'ala. Und zweitens, es ist ja eine gute Tat, ja. Und zweitens, man wetteifert dadurch um die guten Taten. Denn Allah azza wa jalla will von uns, dass wir nicht nur die guten Taten vollziehen, sondern auch, dass wir, wenn möglich, uns bemühen, diese guten Taten so schnell wie möglich zu vollziehen. Allah sagt, سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ. Also beeilt euch oder wetteifert gegeneinander um die Vergebung eures Herrn. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat auf dieser Reise teilweise gefastet und teilweise nicht. Und die Frage, die sich an dieser Stelle stellt, ist, hat der Prophet a.s. oder wann hat der Prophet a.s. sein Fasten hier gebrochen? Wann hat er es gebrochen? Und zwar während er auf der Reise war. Während er auf der Reise war. Das heißt, eigentlich in dem Moment, als er sein Fasten gebrochen hat, brauchte er gar nicht fasten. Weil er war schon seit Tagen unterwegs, richtig? Die Frage, die jetzt die Gelehrten gestellt haben, ist, was ist, wenn in einem anderen Fall jemand zum Fasten verpflichtet ist? weil er in seiner Heimatstadt ist. Und er fastet und reist jetzt los. Ja, und reist jetzt los. Und befindet sich erst, nachdem der Tag schon angefangen hat, auf einer Reise. In diesem Fall, die Mehrheit der Gelehrten erlaubt einem das Fastenbrechen nicht. Weil sie sagen, das ist nicht der gleiche Fall wie im Hadith des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und deswegen, wenn man argumentiert mit diesem Hadith, dann wird sie sagen, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam war auf der Reise und das ist nicht der Punkt, der diskutiert wird. Der Punkt, der diskutiert wird, ist, jemand ist verpflichtet zu fasten. Und der Prophet war nicht verpflichtet zu fasten, alaihi wa sallam. Und deswegen sollte man dann eher argumentieren mit der allgemeinen Aussage Allahs azza wa jall, als er sagte, وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ als er sagt in Surat al-Baqarah, wenn man das sinngemäß sagt, wenn man auf der Reise ist, dass man dann nicht fasten braucht. Und diese Ayah ist allgemein gehalten und umfasst sowohl den Fall einer Person, die auf der Reise ihr Fasten gebrochen hat, als auch also eine Person, die verpflichtet war, auf der Reise zu fasten, als auch eine Person, die vom Tag an gar nicht verpflichtet war, zu fasten. Das wäre dann das stärkere Argument, mit dieser Ayah zu argumentieren, als mit diesem Hadith, wie ich bereits erwähnt habe. Die Frage ist, die sich auch stellt, ab wann betrachten wir diese Entfernung als eine Reiseentfernung? Und der Autor, rahimahullah ta'ala, sagte in der Überschrift das Wort Marhala, was ich übersetzt habe mit Etappen oder Reiseabschnitten. Früher, wenn man seine Post versenden wollte, haben die Leute zwischen den Städten Etappen eingerichtet. Dann hat man Barid oder Marhala. Und normalerweise schafft man tagsüber 2 und nachts 2. Also insgesamt 4 pro 24 Stunden. 4 pro 24 Stunden. Und daraus haben eben die meisten Gelehrten abgeleitet, dass die Reiseentfernung eben 4 Barid lang ist. Ja, 4 Barid lang. Weil das ist die Entfernung, die man damals innerhalb von 24 Stunden zurücklegen konnte mit dem Kamel oder mit dem Pferd. Und die Messungen sind natürlich unterschiedlich. Messungen sind unterschiedlich, aber wenn man ab 80 Kilometer wenn man diesen Wert nimmt, dann ist man bei fast allen Gelehrten im grünen Bereich. Das heißt, fast bei allen Gelehrten dürfte man dann die Reise von den Reiseerleichterungen profitieren. Und genauer sind es eigentlich noch weniger, und zwar 67,8. Und das wären diese 4 Barid oder 2 Marhala, wie der Autor das hier bezeichnet. Das bedeutet aber nicht, dass man diese Strecke erst zurücklegen muss, sondern sobald man seine Heimatstadt verlassen hat und vorhat, diese Entfernung zurückzulegen, mindestens diese Entfernung zurückzulegen, ist man bereits reisend. Wenn du also vorhast, aus deiner Stadt eine Reise anzutreten, die zum Beispiel 500 Kilometer lang ist, dann darfst du dein Fasten schon brechen, beziehungsweise deine Gebete kürzen und zusammenfassen, sobald du deine Stadt verlassen hast. Aber eben nicht vorher, gemäß der richtigeren Ansicht, weil du vorher noch gar nicht auf Reise bist. Ja, wirklich auf Reise bist du nicht durch deine Absicht, sondern durch deine Reise bist du, indem du die Reise antrittst, tatsächlich, so wie es der Prophet auch selbst gemacht hat, sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Nehmen wir den darauf folgenden Hadith. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا فقالوا صائم فقال ليس من البر الصوم في السفر. جابر بن عبد الله مغى الله إيمت إيم زن فاتر سفيدن زن زحت der Gesandte Allah صلى الله عليه وسلم war einmal auf einer Reise. Da sah er eine Menschenmenge und unter ihnen war einer, den man beschattete. Also den man tatsächlich einen Schirm aufspannte, dass er dem man Schatten spendete. Ja. Da sagte er, sallallahu alaihi wa sallam, was ist mit dem? Oder was ist los? Da sagte er, da sagten die Leute, ein Fastender. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, es gehört nicht zur Güte, auf der Reise zu fasten. Es gehört nicht zur Güte, auf der Reise zu fasten. Und dieser Hadith scheint im offensichtlichen Widerspruch zu dem ersten Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam zu sein, in dem er tagelang, dass er tagelang auf der Reise gefastet hat. Aber natürlich, wenn wir auf den eigentlichen Grund der Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wenn wir den eigentlichen Grund betrachten und analysieren, dann sehen wir, dass es zwei ganz verschiedenartige Fälle sind und dass dieser zweite Fall es hier um Leute geht, denen das Fasten auf der Reise schwerfällt. Wenn also jemandem das Fasten auf der Reise schwerfällt und es auch noch dazu führt, wie im Hadith erzählt, dass Leute sich um ihn kümmern müssen und sagen, der fastet, wir kümmern uns um ihn, dann wird dadurch die Belohnung dieses Menschen wahrscheinlich verringert, wie es in einer anderen Überlieferung heißt. Und deswegen sagt der Prophet, es gehört nicht zur Güte, auf der Reise zu fasten. Und gemeint ist, in diesen Umständen, in denen sich auch dieser Mensch befunden hat. Insofern haben wir grundsätzlich die Erlaubnis, unser Fasten zu brechen auf der Reise. Allerdings ist es besser, das zu fasten oder nicht besser zu fasten, das hängt von den Umständen ab. Nehmen wir den darauf folgenden Hadith. An Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, qala kunna nusafiru ma'an nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam, فَلَمْ يُعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمُ Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu berichtet, wir waren einmal mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam auf der Reise. Weder hat der Fastende es dem Nichtfastenden übel genommen, noch hat es der Nichtfastende dem Fastenden übel genommen. Aus diesem edlen Hadith entnehmen wir, dass beides erlaubt ist, dass es sowohl erlaubt ist, auf der Reise zu fasten, als auch auf der Reise ist erlaubt ist, nicht zu fasten, und dass es eben wirklich den Umständen entsprechend ist. Denn im ersten Hadith haben die Leute alle mit dem Propheten gefastet und sie haben dann ihr Fasten gebrochen, als er es auch gebrochen hat, alayhi salatu wasalam. Aber in diesem letzten Hadith sehen wir, dass manche Leute gefastet haben, andere nicht gefastet haben. Insofern darf niemand dem anderen es übel nehmen, wenn er sein Fasten bricht auf der Reise, wenn man selbst stark genug ist und das Fasten umsetzen kann. Aus diesem Hadith können wir die Gleichgültigkeit beider Taten ableiten, aber wir haben gesehen, dass es eben von Fall zu Fall unterscheiden ist. Pflicht ist es nie, aber es ist Sunnah, auf der Reise zu fasten, wie der Prophet es uns vorgemacht hat, sallallahu alaihi wasallam. Manchmal ist es auch gleichgültig, wie wir aus dem letzten Hadith erfahren, und manchmal ist es auch besser, wenn man nicht fastet, wie wir aus diesem Hadith vorhin erfahren haben, von Jabir ibn Abdullah, und Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen allen zufrieden sein. Wir nehmen den nächsten Hadith. Der nächste Unterkapitel lautet: Babu ajri al-muftir fi al-safar idha tawalla al-amal. Sinngemäß übersetzt: Der Lohn einer Person, die auf der Reise ihr Fasten bricht, wenn sie Aufgaben übernimmt. An Anas radiyallahu ta'ala anhu qal: Kunna ma'an nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam. أكثرنا ظلا الذي يستظل بكسائه وأما الذين صاموا فلم يعملوا شيئا وأما الذين أفطروا فبعثوا الركاب وامتهنوا وعالجوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر أنس رضي الله تعالى عنه sagte, wir waren einmal mit dem Propheten صلى الله عليه وسلم, das heißt auf der Reise. Derjenige von uns, der am meisten Schatten hatte, war derjenige, der sich seinen Schatten durch sein eigenes Kleidungsstück spendete. Was diejenigen angeht, die gefastet haben, so haben sie nichts getan. Also gemeint, sie haben keinen Finger krumm gemacht. Ihr wisst, auf der Reise muss man manchmal Zelte aufspannen oder ähnliches. was diejenigen angeht, die gefastet haben, so haben sie gar nichts getan. Und was diejenigen angeht, die ihr Fasten gebrochen haben, so haben sie ihre Kamele zum Tränken losgeschickt, sie eingesetzt und sie den Menschen zur Verfügung gestellt. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, diejenigen, die heute ihr Fasten gebrochen haben, haben die Belohnung weggenommen. Aus diesem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam entnehmen wir, wie wir auch vorhin gesagt haben, dass es den Umständen entsprechend ist, ob man das von den Umständen abhängt, ob man sein Fasten brechen soll oder nicht brechen soll. Und wie wir gesagt haben, wenn das Fasten dazu führt, dass man andere Leute dadurch belastet, dann weiß man, dass es besser wäre, sein Fasten auf der Reise zu brechen. Denn der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, heute haben diejenigen, die ihr Fasten gebrochen haben, den Lohn fortgenommen. Und in diesem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam findet sich auch ein Hinweis darauf, dass das Fasten, so wertvoll es auch ist, dass diese gute Tat aber nicht dazu führen sollte, wenn sie freiwillig ist, dass andere Menschen dadurch zu Schaden kommen. Und wie wir vorhin gesagt haben, die Regel, der Schaden abzuwenden, hat Vorrang gegenüber einer freiwilligen guten Tat. Denn wie sieht das aus in einer muslimischen Gesellschaft, wenn manche Leute sich zurücklehnen mit dem Argument, sie würden Ibadah machen, freiwillig, keiner hat es ihnen aufgelegt, und die anderen machen Aufgaben, die dringend gemacht werden müssen. Ja, das sicherlich macht das keinen Sinn. Und zweitens auch, aus diesem Hadith nehmen wir, so wertvoll das Fasten auch ist, so bleibt es eine Ibadah, von der nur der Fastende selbst profitiert. Im Gegensatz zum Zelte aufspannen, das ist eine Tat, von der auch andere Menschen profitieren. Und grundsätzlich gelten Taten, von denen andere Menschen profitieren, als wertvoller bei Allah Azza wa Jal, als Taten, von denen man nur selbst profitiert. Und deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat er sogar gesagt in einem Hadith, es ist mir lieber, mit meinem Bruder zu gehen, bis er sein Problem erledigt hat, als einen ganzen Monat I'tikaf zu machen. Und das sagt er, sallallahu alaihi wasallam, obwohl er I'tikaf gemacht hat in der Moschee des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Also in einer der zwei heiligen Moscheen. Insofern weist es darauf hin, dass der Gläubige immer danach streben sollte, nach dem, was für seinen Lohn am größten ist. Und nicht eben das machen soll, was er in seinen Kopf gesetzt hat. Denn, wie wir gesagt haben, manchen Leuten fällt es sehr, sehr leicht, viel zu fasten. Anderen Menschen fällt es sehr, sehr leicht, I'tikaf zu machen. Er ist arbeitslos, hat eh nichts zu tun. Anderen Menschen fällt es I'tikaf sehr schwer, aber es fällt ihm viel leichter, anderen Menschen zu helfen und so weiter und so fort. Und die Kunst ist es, dass man alle diese Taten versucht zu machen, wie der Prophet sie gemacht hat, sallallahu alaihi wasallam, und dass man nicht nur das macht, was man eigentlich gerne machen würde. Nehmen wir den nächsten Unterkapitel, inshallah ta'ala. Inshallah habt ihr noch ein bisschen Kraft, bi'idhnillahi ta'ala, in den letzten Minuten vor dem Sonnenuntergang. Der Autor sagt, Babu takhyiri fi s-sawmi wal-fitri fi s-safar. Das Kapitel geht jetzt um die Wahl, auf der Reise sein Fasten zu brechen oder auch nicht. Aisha radiyallahu ta'ala, an Aisha radiyallahu anha, zawj an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, anna Hamzah ibn Amr al-Aslamiyya qala lin-nabi sallallahu alayhi wa sallam, a asumu fi as-safar? Wa kana kathir as-siyam. Fa qala in shi'ta fa sum wa in shi'ta fa aftir. Aisha radiyallahu ta'ala anha, die Ehefrau des Propheten sallallahu alaihi wasallam, berichtet, dass Hamza, der Sohn von Amr al-Aslami, also der vom Stamm Aslam, dass er zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er den Propheten sallallahu alaihi wasallam folgendes fragte: Darf ich auf der Reise fasten oder soll ich auf der Reise fasten?
Aisha sagte, er war nämlich jemand, der viel zu fasten pflegte. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn du möchtest, darfst du fasten, wenn du möchtest, kannst du dein Fasten auch brechen. Dieser edle Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam könnte man meinen, dass er das Gleiche nochmal aussagt, was wir auch schon vorher erfahren haben. Das könnte man sagen, aber der Autor hat auch nicht gesagt, dass er von der Bedeutung her keine mehrfachen Hadithe aufnimmt. Aber dieser Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam hat einen zusätzlichen Nutzen in mehrerlei Hinsicht. Der entscheidende Punkt ist, dass Hamza ibn Amr al-Aslami, wie Aisha sagte, kana kathir as-sawm. Das heißt, er pflegte viel zu fasten. Und das weist darauf hin, dass es in diesem Hadith nicht um das Pflichtfasten geht, sondern um das freiwillige Fasten. Insofern lernen wir aus dem Hadith, dass man auf der Reise nicht nur im Ramadan fasten darf, sondern auch freiwillige Tage im außerhalb von Ramadan fasten darf. Und dieser Hadith weist aber darauf hin, auf den ordentlichen Umgang eines Schülers mit seinem Lehrer. Und dass man in der Religion immer seinen Lehrer und den Gelehrten zu fragen hat, auch wenn eine Sache einem logisch klingen mag. Denn er hätte sich auch sagen können, warum sollte ich nicht auf der Reise fasten dürfen, wenn es mir einfach fällt und es eine gute Tat. Wer sollte es mir verbieten? Aber er fragt trotzdem nach, denn was lässt ihn wissen, ob diese Angelegenheit mit seiner Logik übereinstimmt oder ob nicht Allah subhanahu wa ta'ala etwas anderes entschieden hat für solche Fälle. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass wir in diesem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam im Gegensatz zu den vorigen Hadithen die ausdrückliche Erlaubnis haben, das Fasten auf der Reise zu brechen und dass es gleichgültig ist, ob man es macht oder nicht. Denn der Prophet, die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist ja von dreierlei Art. Also entweder der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt etwas oder er tut etwas oder er billigt etwas. Und wenn er etwas ausdrücklich sagt, wie in solchen Fällen, dann ist es eine der deutlichsten Ausdrucksformen. Oder einen deutlichsten Art und Weisen, wie man der Umma etwas mitteilt. Denn manchmal sind Taten mehrdeutig. Auch Aussagen können mehrdeutig sein, aber oft ist es so, dass die Aussagen eindeutig sind und Taten eher mehrdeutig sind. Denn wenn der Prophet a.s. selbst sein Fasten auf der Reise bricht, könnte jemand meinen, dass es nur für ihn speziell gilt, sallallahu alaihi wasallam. Aber da er es selbst gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam, gilt das also nicht nur für ihn, sondern auch für andere Menschen. Im nächsten Hadith an Abi Darda radiyallahu anhu qal: Kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'd asfarihi fi yawmin har hatta yad'a ar-rajul yadahu 'ala ra'sihi min shiddat al-har. وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة. In diesem Hadith sagte Abu Darda radiallahu anhu, wir sind einmal mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam in einer Reise hinausgezogen an einem heißen Tag. Es war so heiß, dass unser einer seine Hand auf den Kopf gelegt hat, aufgrund der starken Hitze. Niemand von uns fastete, außer dem Propheten sallallahu alaihi wasallam und Ibn Rawaha. Aus diesem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam entnehmen wir noch einmal die Bestätigung der Erlaubnis, auf der Reise zu fasten, weil er und Abdullah ibn Rawaha es gemacht haben, und auch die Erlaubnis, auf der Reise das Fasten zu brechen, weil niemand gefastet hat, außer sie beide. Aber aus diesem Hadith entnehmen wir auch die Erlaubnis zu fasten, selbst wenn das Fasten anstrengend ist. Aber wer den Hadith vergleicht mit dem Hadith von mit dem Hadith von Anas radiallahu anhu, wo wir vorhin gesehen haben, wo er sagte, die Leute, die ihr Fasten gebrochen haben, haben die Belohnung fortgenommen. Wenn wir das miteinander vergleichen, in beiden Hadithen war das Fasten anstrengend. Aber in dem einen Hadith waren die Fastenden eine Last für die anderen. Und in diesem Hadith von Abdullah ibn Rawaha und Propheten sallallahu alaihi wasallam waren sie keine Last für die anderen. Insofern bestätigt es die Erlaubnis und auch die Tatsache, dass es Sunna ist, sein Fasten auch auf der Reise fortzusetzen für denjenigen, der dazu imstande ist und derjenige, wie gesagt, der dadurch andere Menschen nicht belastet. Ich würde sagen, das genügt für heute bi'idhnillahi ta'ala. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns allen unser Fasten annehmen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala dafür sorgen, dass dieser Monat Ramadan nicht der letzte Monat ist, den wir erleben dürfen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns den Erfolg verleihen, die letzten übrig gebliebenen Tage des Monats Ramadan auf die beste Art und Weise auszunutzen. Denn ihr wisst, al-a'malu bil-khawatim, das heißt, die Taten sind so wertvoll, wie sie letztendlich abgeschlossen werden. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir und euch das Beste geben, dass wir die letzten Nächte im Gebet verbringen dürfen von Allah azza wa jall. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katheeran.